raus aus dem Alltag ins Hafengebiet. Mit dem krönenden Tross, der zum Stadion zieht. Ein paar Mark für die Karte von der Leber abgespart. Zurück zur ersten Liga auf die rot-weiße
Es ist wieder soweit. Nach einer etwas längeren Pause, die wir uns aus gesundheitlichen Gründen meinerseits nehmen mussten, treffen wir uns heute wieder zur nächsten Aufzeichnung, zur nächsten Folge von Auf die rot-weiße Art, der RWE-Podcast. An meiner Seite mein kongenialer Kollege und Bestsellerautor Andreas 300 Bier Chrom.
Ja, und mir virtuell gegenüber der Mann mit dem Pegel, der guten Pegel hat und auch einen Ausschlag, wie er mir gerade gesagt hat. Christian Rudbeck, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend,
Andi. Schön, dass wir es geschafft haben.
Endlich, ne? Endlich.
Muss man doch ein paar Mal verschieben.
Ja, so ist das manchmal. Ne?
Also allen Unkenrufen zum Trotz liegt nicht an der sportlichen Lage irgendwie, dass wir das jetzt auf Eis gelegt haben oder so. Nee, waren halt Terminkonflikte und dann halt Krankheiten.
Gesundheitliche auch Konflikte. Auch, ja. Also mich hat, kann ich ja sagen, in der letzten Woche echt dahin gerafft. Hab mir schön bei meinen Kids was abgeholt und mit 40 Fieber quasi flach gelegen. Ungut, aber ist so, ist passiert und jetzt bin ich wieder auf dem Damm und jetzt können wir uns endlich wieder über Fußball unterhalten. Allerdings, wenn ich so drauf gucke, über was wir uns heute für Spiele unterhalten müssen, Andi.
Also richtig Lust habe ich auch nicht, aber da müssen wir durch.
Lass uns doch aufhören für heute.
Ist ja kein Spaß hier.
Ja. Richtig.
Aber bevor wir einsteigen ins Thema, ganz kurz nochmal, wie immer, ihr könnt uns natürlich eure Meinung sagen, blasen, wie auch immer, über die entsprechenden Kanäle, die ich wie immer irgendwo einblende da unten. Und ganz neu, seit dem letzten Mal, auf vielfachen Wunsch, sind wir auch bei Spotify zu hören, Apple Music und bei Deezer sollen wir wohl vertreten sein. Da habe ich selbst noch nicht geguckt, da habe ich keinen Account. Also, falls ihr uns irgendwie unterwegs hören wollt und uns vielleicht nicht sehen wollt dabei,
oder was auch nachvollziehbar ist, sage ich mal.
Genau, aus nachvollziehbaren Gründen. Also auch da wird euch geholfen. Und wir werden auch versuchen, die Folge nicht ganz so ausufern zu lassen wie die ersten drei. Mal gucken, ob es uns gelingt.
Ich habe so eine Vermutung, aber Versuch macht klug. Ne?
Genau. Und da würde ich sagen, starten wir auch direkt mit unserer ersten Kategorie. Und hier ist sie.
Ach, Andi, da hast du dir aber wieder Mühe gegeben. Ja,
das
schön.
Ist ja dasselbe wie letztes Mal. Punkte-Tore-Meisterschaft.
Ja,
da wollen wir mal
in der Liga laufen. Punkte-Tore-Meisterschaft, ja. Ich fange einfach an. Also unsere letzte Folge haben wir geschlossen mit dem schönen Spiel gegen Freiburg. Dieses Monsterkampfspiel, das wir für uns entscheiden konnten. Kurz danach ging es dann an die Elbe. Zu Dynamo Dresden. Andi, was für Erinnerungen hast du an dieses Spiel?
Also ich habe es vor dem Fernseher gesehen, mein Sohn war da. Also fangen wir mit dem Positiven an. Absolut top Eindruck, den unsere Fanszene da vor Ort gemacht hat. Richtig gut stimmungsmäßig mitgehalten, war im Fernsehen auch gut zu hören, gut zu vernehmen. Ich weiß nicht, wie es dann im Stadion halt war. Also wirklich vom Allerfeinsten. Ja, und spielerisch bis zum gewissen Punkt konnte man halt mithalten, aber am Ende hat sich dann die Qualität von Dresden dann auch durchgesetzt. Ne?
Ich glaube, da gibt es ja auch nicht viel dazu zu sagen. Das stimmt absolut. Also ich finde, wir sind relativ glücklich noch zum Ausgleich gekommen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und aber am Ende des Tages muss man da halt einfach auch neidlos anerkennen. RWE hat es versucht, aber da haben dann ganz einfach die spielerischen Mittel gefehlt. Da ist Dynamo einfach uns deutlich voraus gewesen. Und das hat man halt auch im Prinzip bei jedem Ball, den Dynamo gespielt hat oder den wir verloren haben, halt auch gemerkt. Da sind wir noch nicht, da wollen wir natürlich gerne hin, dass wir so eine Qualität in der Truppe haben, dass wir die auch auf den Platz bringen. Da waren wir nicht, die ganze Saison nicht, und deswegen ist die Niederlage in Dresden, die am Ende relativ knapp klingt mit 2:1, aber glaube ich sehr, sehr eindeutig letztlich doch gewesen. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, das Positivste an der ganzen Geschichte war mit Sicherheit den Anblick und die Stimmung, die unsere Fans da gemacht haben. Das war echt Wahnsinn. Hat mich echt beeindruckt. Hut ab.
Und ganz wichtig zu betonen nochmal von wirklich Ausschreitungen, wie man sie vielleicht im Vorfeld hätte erwarten oder befürchten können, war eigentlich nichts zu hören. Also keine größeren Dinge, die da irgendwie durchgesickert sind, dass da irgendwelche größeren Fangruppen aufeinander geprallt werden. Also von daher...
Ja. Ja, das nicht, nee.
Muss man das 2:1 wahrscheinlich akzeptieren, so wie es war, auch wenn wir vielleicht nach der Pause mit ein bisschen Glück selbst hätten in Führung gehen können. Ja, und Aufreger des Spiels natürlich die Szene mit Aslan, der da dem Rother da auf die Füße steigt und dann dumm dann von Björn Rother da nachzuhaken. Also
das steht da völlig außer Frage. Das hätte man besser lösen können. Björn Rother hat damit natürlich in den folgenden Spielen auch der Mannschaft irgendwo geschadet mit dieser Aktion. Aber was mich eigentlich viel mehr ärgert, ist, dass Aslan so rotzendreist das über die Medien in Interviews und so alles so bekannt gibt, dass das genau geplant so war, dass es genau so haben wollte, eine gezielte Provokation war, dass er dankend angenommen hat. Und ja, dass das so null Konsequenzen hat, weiß ich nicht. Das ist so, das ist irgendwie so, wenn jemand eine Bank ausraubt, ungesehen davonkommt und dann der Bild-Zeitung meldet, ich war's, aber es passiert nichts. Und irgendwie, weiß ich nicht, es fand ich irgendwie blöd. Man hätte auch da irgendwie, wenn auch keine Sperre oder so, aber man hätte da von Seiten des DFB durchaus irgendwie disziplinarisch oder vielleicht mal über eine Geldstrafe oder auch vielleicht sogar vom Verein Dynamo selber da irgendwie eine Reaktion erwarten können. Denn das ist, Fußball ist ein Sport und der lebt von irgendwie von Sportlichkeit und Fairness, und das finde ich, das in diesem Statement von Aslan einfach komplett abhandengekommen, und finde ich eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Aber ist jetzt gelaufen, ist sei es drum, wie es ist, und in Zukunft weiß jeder, was Aslan für ein Spieler ist, wissen auch die Schiedsrichter dann, und vielleicht hat man dann ab jetzt auch ein etwas anderes Augenmerk auf ihn.
Ja, wobei er weiterhin abliefert und die Dynamo ist im Moment auf dem Aufstiegsplatz.
Also guter Fußball ja gar nicht zu der Debatte. Fall, klar. Nein, auch das, da will keiner was sagen, um Gottes Willen. Ja. Nein, er ist ein genialer Fußballer für die Liga, vielleicht sogar ein bisschen zu gut, sage ich mal. Also könnte auch mit Sicherheit höher spielen, aber wie gesagt, Fußball ist irgendwo, hat was mit Fairness zu tun, und Fußballer haben ein gewisses Vorbildcharakter und auch wenn es nur die dritte Liga ist, viele kleine Dynamo-Fans haben Aslan hinten auf dem Trikot drauf und im nächsten F-Jugendspiel werden Dinge nachgemacht, und das ist, wie gesagt, ob das so gut ist, finde ich eher nicht. Und
da haben wir gleich noch einen ähnlichen Punkt im Spiel gegen Meppen.
Ja.
Kommen wir gleich auch nochmal drauf eingehen.
Kommen wir gleich auch nochmal drauf zu, genau.
Ja, dann gab es ein Wiedersehen mit unserem, also ich sage Aufstiegstrainer. Also
ich sage auch Aufstiegstrainer. Ich habe es auch vor der Kurve gesagt beim Spiel.
Wollte ich gerade sagen, hast du ja auch schön betont nochmal bei der Mannschaftsausstellung. Ja. Sonst hast du ja da immer so einen Kessenspruch nochmal Richtung Gästefans, aber da hast du ja völlig drauf verzichtet. Im Gegenteil, hast ja da Neidhardt herzlich begrüßt und nochmal ein dickes Dankeschön ausgesprochen.
Ich glaub, und ich,
dem können sich alle nur anschließen.
Ja, es haben sich ja auch die überwiegend alle angeschlossen. Das ist, da geht man natürlich mit so einem gewissen Gefühl auf den Rasen. Kannst du das jetzt bringen? Wird am Ende gepfiffen, weil es ist der Gästetrainer und es ist nicht mehr unser Trainer. Das ist die Vergangenheit. Aber ich glaube, dass das in Essen unser Publikum für vieles ein ganz gutes Gespür hat, und sind alle mitgegangen irgendwie. Ich glaube, dass ein Großteil aller Fans das ähnlich gesehen hat, wie ich das empfunden habe in dem Moment. Ich habe Christian Neidhardt vorher vom Spiel noch freundlich begrüßt, habe ihm auch hab ich ihm gesagt, schön, dass du da bist und ich wünsche dir alles Gute, nur heute wünsche dir und deiner Mannschaft die Pest an Hals, so nach dem Motto, man musste ja auch lachen. Aber am Ende des Tages, und da sind wir dann, ja, es war ja auch Spiel 1 nach der ganzen Novak-Geschichte, am Ende des Tages hat er mit seinen Waldhöfern uns gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, würde ich fast sagen. Ne?
Ja, da war so überhaupt nichts zu holen. Aber vielleicht auch nochmal kurz den Bogen zurück zu Neidhardt. Ich habe nach dem Spiel getroffen, habe ihm, wie letztes Mal auch, glaube ich, angekündigt, mein Buch noch geschenkt. Also wir haben uns im Pressekonferenzraum quasi getroffen. Er, also mich sah, sagte auch, ah, hi, wie geht's und alles gut. Und hat sich auch, glaube ich, sehr gefreut, hat mir mein Exemplar auch signiert und ja, jetzt ist die Sammlung quasi dann auch gut. Ist dann auch quasi vollständig.
Das freut mich für dich.
Ja, zum Spiel, ja, was soll ich sagen, ne? Also, Torchancen hatten wir nicht so wirklich. Also eigentlich gar nicht. Ja, und das war dann schon nach der Führung von Mannheim auch sehr souverän runtergespielt, leider. Und also es war eine Mannschaft, die wirklich mit allen Wassern gewaschen ist, hätte man wahrscheinlich früher gesagt. Die haben also wirklich nichts zugelassen hinten und haben dann gegen Ende nochmal mit einem Konter halt die Sache dann dicht gemacht. Wobei die erste Halbzeit auch da. Eigentlich passiert erstmal nicht viel und dann halt Schnatterer plötzlich, der dann vor Golz auftaucht und dann Glück hat, dass der Ball da irgendwie nochmal verspringt.
Ja, also da bin ich bei dir, was uns so Probleme bereitet haben, ist, dass die halt selber so gar nichts zugelassen haben, hatte ich das Gefühl. Also ich kann mich tatsächlich an keine richtige Torchance irgendwie erinnern, so mal ein Zufallsprodukt, irgendwie so eine halbe Chance. Aber das muss man leider auch sagen, zieht sich leider wie so ein roter Faden seit ganz, 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 ganz vielen Spielen irgendwie durch unser Spiel. Irgendwie kriegen wir es nicht auf die Kette, vernünftige Torchancen zu kreieren. Und das, das lässt einen als Fan irgendwo dann halt auch irgendwann mal ein bisschen verzweifeln, will ich ganz ehrlich sein. Also das ist schon...
Ja, man fühlt sich so hilflos, ne? Man denkt, wenn man noch ein bisschen mehr schreit und mehr Gas gibt auf der Tribüne, vielleicht kann man den Ball ins Tor tragen, aber verpufft halt dann alles irgendwie, ne? So kann man es, glaube ich, sagen.
Ja, es ist wirklich, also sportlich gesehen, eine erschreckende Bilanz, was wir so zuletzt auf den Platz gebracht haben. Und wenn man sich das anguckt, ist auch wirklich. Ja, es ist, wir spielen die Spiele irgendwie so, als wenn wir schon 5-0 führen würden, als wenn wir keinen Grund hätten, nach vorne zu spielen und finden kein richtiges Mittel, mal mit Tempo irgendwie in die gegnerische Hälfte zu kommen. Und das war auch gegen Waldhof so und da war es natürlich das Logischste von der Welt, dass uns auch da wieder eine Spitzenmannschaft wie Waldhof Mannheim, die ja nun mal bewiesenermaßen eher oben mitspielt als unten, dass uns da klar die Grenzen aufgezeigt hat. Und was mich so ein bisschen, ein bisschen ratlos macht, ist, dass wir genau gegen diese Waldhöfer Mannheim, in Mannheim ein ganz anderes Spiel gesehen haben irgendwie. Da hat RWE gebissen, getreten, gekratzt und geflucht und irgendwie alles bewerkstelligt, alles hinten zur Not weggehauen bis hinter das Tribündach und irgendwie mit Mann und Maus das Ding zum 2-1 gebracht. Und davon ist irgendwie im Moment so. Ja, nix über. Gleiches könnte man über das Dynamo-Spiel sagen. Also Dynamo im Hinspiel, die hatten wir am Rande der Niederlage. Hätten wir da nicht die rote Karte gekriegt durch Wiegel seinerzeit, bin ich sicher, hätten wir die einzelne Führung auch über die Zeit gebracht. So ist es halt mit dem 1-1 gewesen. Damit war Dynamo ganz gut bedient, auch wenn sie natürlich dann ab der roten Karte noch ein bisschen mehr Spielanteile hatten. Aber irgendwie fehlt mir dieser Spirit und dieses alle für einen, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen jetzt in den letzten Spielen, nicht nur in den letzten Spielen, eigentlich fast in der ganzen Rückrunde. Und das macht einen als außerhalb der Mannschaft Stehenden schon relativ ratlos und
Ich finde
schon,
so der,
schon komisch.
Der letzte Schritt so, oder der Wille, den letzten Schritt zu machen, nochmal 3% draufzulegen, irgendwie nochmal den Sprint nochmal anzuziehen, der fehlt irgendwie manchmal. Ja. Und dann halt sind es auch so technische Dinge, dass dann die Pässe nicht ankommen oder in den Rücken gespielt werden, in besten Situationen.
Oder einfach auch richtig gut platzierte Spieler nicht gesehen werden, als wenn Scheuklappen angelegt sind. Also es ist wirklich, herrscht eine unfassbare Idee. Ideenlosigkeit aus, wie Ernst Middendorf sagen würde, aus der Schaltzentrale.
Ja, ich habe gerade noch mal geguckt. Also außer uns haben nur die vier Mannschaften auf den derzeitigen Abstieg oder die Mannschaft, die derzeit auf den Abstiegsplätzen stehen, weniger Tore geschossen tatsächlich. Aber kurioserweise hat der SC Freiburg ganze 9 Tore nur mehr geschossen als wir. Im Vergleich dazu, also die haben 48, Elversberg 76, Dresden 61. Die sind um die beiden, um Freiburg rum.
Ja, aber es zeigt doch auch einfach nur, dass man auch mit 1-0 Spiele gewinnen kann. Ja, genau,
wie effektiv die einfach sind. Finde ich krass, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ja, andererseits muss man sagen, auch wenn wir jetzt natürlich das eine oder andere Spiel dann ohne eigenes Tor gemacht haben, meistens haben wir zumindest nicht so hoch verloren. Also unsere Tordifferenz ist noch die beste von den Mannschaften, die da unten drin stehen.
Ja, ja. Also es
kann es vielleicht ja nochmal zum Joker werden. Ne?
Ich glaube noch nicht mal, dass das muss, wenn ich ehrlich bin. Nee, also,
glaube ich auch nicht, aber Pferde, Apotheke und so, ne?
Ja, klar. Also, das ist, da gebe ich dir natürlich recht, aber die Fakten sind doch schon relativ hart. Also hinter uns, die müssen einfach jetzt alle alles gewinnen, um an uns vorbeizuziehen, und das sehe ich einfach nicht. Ne? Das ist, aber wie gesagt, da sind wir wieder bei den kotzenden Pferden, und lasst uns mal die nächsten Spiele spielen und schauen, wie es kommt. Genau. Aber bevor wir die nächsten Spiele spielen, müssen wir über lassen Sie erst nochmal, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, auch der Trennung von Jörn Nowak, okay, sollten wir einmal kurz zumindest ansprechen. Ich mache da keinen Hehl raus, dass ich da nicht viel zu sagen kann und sagen werde, aber die Trennung, die hat es nun mal gegeben. Jetzt sind Christian Flüthmann und der Stegmann am Werk, und teilen sich da so ein bisschen die Aufgaben. Bin da sehr, sehr gespannt, wie die das angehen werden oder wie sie es angehen. Teil davon haben wir ja schon mitgekriegt. Ein paar Spieler werden nicht verlängert. Es wird wohl einen größeren, ich sag mal, Umbruch, Aderlass, nenn es wie du es willst, wird es geben. Ist, wie gesagt, brauchen wir aber auch nur mal gucken, wie die letzten Spiele gelaufen sind. In meinen Augen auch unumgänglich. Ja, und zu Jörn Nowak, 3,5 Jahre, oder fast 3,75 Jahre. Solide Arbeit geleistet, und wir wünschen alles Gute.
Kann man sich nur anschließen. Ja. Und wie gesagt, um die Gründe, die da kolportiert werden, da gehen wir gar nicht drauf ein.
Ja, aber gut, wir können das. Es sind ja viele Gerüchte da im Umlauf. Ich möchte mich da eigentlich nicht dran beteiligen. Also ich meine, es ist, wir brauchen uns ja nur auf die sportlichen Fakten vielleicht einfach mal konzentrieren, und dann sieht man einfach, dass in 3,5 Jahren auch unheimlich viele Spieler geholt worden sind, von denen die wenigsten am Ende, wenn sie uns verlassen haben, irgendwo anders den Durchbruch geschafft haben, und andere, die man nicht verpflichten wollte, die haben in Meppen auf einmal gegen uns getroffen. Also das sind irgendwie, ich glaube, da sind einfach auch viele Fehlentscheidungen gefällt worden, auch von Jörn Nowak, und wenn man dann unterschiedliche Auffassungen hat, wie es weitergehen soll mit Rufers Essen, dann muss man irgendwann auch sich trennen, und dafür gibt es keinen idealen Zeitpunkt. Der war jetzt dann da, und so ist es. Ne?
So ist es, ja. Aber geht weiter. Ich persönlich bin gespannt, wie die Mannschaft dann oder wer da jetzt dann kommen wird für die neue Saison. Aber da gehen wir sicher in einer der späteren Folgen nochmal drauf ein.
Da werden wir den Sommerferien uns
da mal zusammensetzen.
Ja, da können wir mal 3 Stunden Quo Vadis RWE machen, ohne dass ein Spiel gespielt wurde.
Dann nehmen wir so einen Hut und packen dann Namen rein, und dann ziehen wir den. Dann gucken wir mal.
Ja, immer noch ganz heißes Gerücht, Simon Terodde. Also das ist ja so.
Ja, faszinierend. Ne? Also ich war nicht auf der kleinen JV von der FFA. Da gab es wohl ein sehr eindeutiges Dementi, aber was man dann... glaube, es war im Reviersport gelesen hatte oder lesen konnte, da klang das schon wieder ganz anders, so dass man die Meldung nicht kommentieren wollte. Ne? Ich persönlich glaube, der ist finanziell eine Nummer zu groß.
Das würde ich auch so sehen und vor allem entbehrt es ja, also jeglicher, also ich habe auch einfach die Fantasie nicht dafür. Ne? Also um das direkt noch vorweg zu sagen, nur weil ich im Aufsichtsrat sitze, ich habe keine Ahnung, wie die beiden da jetzt den Kader für nächste Saison planen. Das sind sportliche Themen, da bin ich raus. Aber Fakt ist, das sagt doch mein Verstand als Fußballfan, ich kann doch nicht einen 36-jährigen, sicherlich absoluten Vollprofi verdienten Spieler, einen 36-jährigen zum Topverdiener in der dritten Liga machen, da setze ich doch alles auf eine Karte. Also das ist, das können wir nicht bringen. Ne? Was ist denn, wenn der mit 36 dann auf einmal dann doch die Knochen nicht mehr mitmachen und nach drei Spieltagen ist der platt? Was ist denn dann? Dann haben wir da den teuersten Spieler, den wir wahrscheinlich in der Vereinsgeschichte je bezahlen mussten. Bei allem Respekt und aller Liebe, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Das passt nicht zusammen und bin mir auch ganz, ganz sicher, dass es genug Zweitligisten gibt, die viel mehr die Schatulle aufmachen können, die viel mehr sportliche Perspektive bieten können. Und da wird mit Sicherheit Simon Terodde eher einen Weg hinfinden als zu uns. Also das ist, glaube ich, das ist wirklich für mich auch vom Kopf her ist das so weit weg, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Würde ich aber trotzdem sagen, kommen wir zurück zu Zwickau, zu dem Spiel. Und da kann man nur sagen, was war das denn bitte für ein Spiel? Ja, also auch da fand ich uns nicht so schlecht in der Partie und irgendwie macht Zwickau dann aus der ersten Chance das 1-0.
Aus der zweiten Chance, ne? Die hatten schon in der Minute schon eine große Chance.
Ja gut, lass es die zweite gewesen sein. Unglücklich abgefälscht wieder Rios Alonso leider. Ja, und dann halt gab es diese komische Schlussphase. Also die hatten dann, Zwickau hat noch einen Elfmeter reklamiert, der aber wohl nach Sichtung der Bilder wohl eher ein Freistoß gewesen wäre. Ob es jetzt rot gewesen wäre, weiß ich nicht.
Ich habe die Bilder mir angeguckt. Also ich glaube, rot wäre es nicht gewesen und ein Elfmeter wäre es auch nicht gewesen. Man hätte Freistoß und Gelb geben. Vielleicht müssen
wahrscheinlich. Ja,
vielleicht müssen, das steht außer Frage. Aber ein Elfer oder Rot oder sowas war es nicht. Ganz klar. Also Foul war vorm 16er und es hätten noch RWE-Spieler außer der Torhüter eingreifen können in diese Situation und es war bei weitem nicht so eine allein auf weiter Flur Situation, wie dann später zur roten Karte für Zwickau geführt hat.
Ja, war auch ein schmeichelhafter Pfiff, muss man sagen, und einer, den man geben kann, finde ich.
Aber du meinst jetzt die rote Karte für Zwickau?
Da gibt es Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob die dann sagen, ja komm.
Also ich habe da eine ganz klare Meinung. Ich habe da eine ganz klare Meinung und zwar zu beiden Entscheidungen, die da gefallen sind. Also erstmal möchte ich sagen, du hast vielleicht recht, wir waren vielleicht nicht schlecht im Spiel, aber da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Das war wieder so ein Verwaltungsmodus. Ja. Irgendwie haben wir wieder keine Torchancen kreieren können. Wir haben es einfach nicht gebacken gekriegt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja immer schon ein Engel-Fan gewesen, aber auch er kommt im Moment überhaupt nicht zur Geltung, ist teilweise völlig abgemeldet im Spiel und versucht sich Bälle von hinten zu holen. Da fehlt irgendwann mal dann die Grundgeschwindigkeit, um schnell wieder vorne zu sein. Und das ist alles irgendwie im Moment nach vorne hin also problematisch. Ja, wie gesagt, also ja, wir haben mit Sicherheit eines der besseren Spiele der letzten Wochen da gemacht, aber halt eben auch kein gutes Spiel und wir haben halt auch keine Torchancen gehabt. Und dann kommen wir jetzt eben zu dieser Situation. Erstmal Easy Young, ja, läuft natürlich erstmal alleine auf weiter Flur in Richtung Torhüter oder Tor von Zwickau. Aber ich sag dir auch, es ist mir egal, wie oft ich mir diese Wiederholung angucke und auch nah rangezoomt, ich sehe noch nicht mal die Berührung.
Doch. Die habe ich schon gesehen, aber das ist halt das, was ich meine, dass der Pfiff insofern schmeichelhaft war, dass der Schiedsrichter die Berührung auch erstmal sehen muss, weil die waren nicht leicht zu sehen. Der hat mit dem ich glaube, es war das rechte Knie, hat er unter die Sohle von Young gehauen. Und dadurch tritt sich Young selbst in die Füße. Mhm. Vielleicht kriege ich es hin, das nochmal hier einzubauen, dass man dann
ja, mal sehen kann. Ja, bau du das nochmal ein mit Standbildern oder weiß ich nicht was.
Es war eine minimale Berührung. Und von daher kann ich schon verstehen, wenn man da sagt, ja, muss man da pfeifen. Ja, ist leider dann ein Foul. Aber ich glaube, umgekehrt hätten wir uns genauso aufgeregt.
Ja, natürlich.
Bis zu einem gewissen Punkt hätten wir uns genauso aufgeregt.
Ja. Also, es ist schon eine schmeichelhafte Entscheidung gewesen und was daraus resultierte, war ja dann der Freistoß, den Eisfeld geschossen hat, in die Mauer. Bei der Entscheidung, da Elfmeter zu geben, ja, also da habe ich ja auch eine andere Meinung. Ich finde ja diese ganzen Elfmeter, die man so im Moment pfeift, die alle ja im Moment irgendwie pfeifen, ne? Von hinten an die Hand geköpft, von weiß nicht was und aus. Ich finde die so unmöglich, diese Elfmeter. Ist das eine Frechheit. Wer jeder jemals selber mal vor die Murmel getreten hat, der weiß, dass man sich, wenn man sich rumdreht oder weiß nicht was, der Arm, der kommt nochmal mit. Wie ich es immer sage, du kannst den Leuten nicht vor dem Spiel die Arme abschrauben und weiß nicht was. Was man hier in der Szene sagen muss, alle in der Mauer springen hoch und alle legen irgendwie die Hand an, nur eben der eine nicht. Und wie gesagt, ich finde es generell scheiße, dass für sowas Elfmeter gepfiffen wird, aber das ist im Moment so die Devise, so wird im Moment Elfer gepfiffen.
So haben wir und, Elfer gegen Aue kassiert.
So haben wir Elfer gegen Aue kassiert, ganz genau. Und deswegen, ja, dann gibt er den halt, ne? Und dass Engel den dann letztlich macht, ist natürlich gut für uns. Aber im Prinzip war es auch die erste richtige Torchance und deswegen irgendwo auch ja schon ein bisschen schmeichelhaft, auch, muss man auch sagen.
Ja, kann man sicherlich so sehen, klar. Aber beim Elfmeter, da bin ich halt nicht ganz in dem Fall deiner Meinung, denn klar dreht er sich weg, aber der nimmt die Arme seitlich raus, also richtig raus. So ähnlich wie halt Rios Alonso da in Aue auch. Und dann ist es halt auch ein klarer Elfmeter.
Das ist ja, jetzt aber nicht, das ist halt...
Ist aber nicht, ist der halt, der hat sich nicht hier so vor den Körper und dreht sich so weg, ja, sondern
aber, die Seite. Aber hast du mal versucht, Schwung zu holen mit wenig oder hoch?
Hast du mich schon mal springen sehen? Hast du schon mal gesehen?
Ja, ich will das gar nicht. Ich so. Komm, lass so, gut sein. Aber, die Stelle, jetzt muss man nicht springen, lass es sein.
Das ist nach Münster jetzt der zweite Elfer, wo der Torschütze nicht in der Torschützenliste landet.
Ja, aber dann sind wir wieder auch recht wieder zu der Parallele Münster. Also was da dann passiert ist, ist ja eine Geschichte, da sind wir selber irgendwie ein Stück weit, was sowas angeht, gebranntes Kind, auch unter etwas anderen Umständen. Ein Sponsor, das finde ich ist noch immer der Oberknaller, ein Sponsor des FSV Zwickau, ehemals sogar Vorstandsmitglied, schnappt sich einen Becher.
Und ja, vor allem, es ist ja nicht ein Becher, der so im Eifer des Gefechts, in Anführungszeichen, so Richtung Spielfeld geworfen wurde. Der hat gewartet auf den Schiedsrichter.
Richtig.
Und was will man denn? Also,
das ist so eine gezielte Aktion gewesen. Also das ist, und ich, da kann ich auch mittlerweile, im ersten Moment habe ich gesagt, ach, so eine Lappalie. Aber je länger ich drüber nachdenke, ganz im Ernst, wir haben so einen ausziehbaren Stieltunnel bei jeder Ecke bei uns, wenn der Gegner irgendwie eine Ecke schießt vor der Westkurve, kommen die Regenschirme, damit er kein Feuerzeug an den Kopf kriegt. Ja. Wir passen da halt schon auch auf, ne? Damit wir nicht solche Probleme bekommen. Und da war einfach nur so, ja, laufen wir mal nebenher. Auch nass geworden, weiter geht's, ne? Irgendwie so gar nichts zum Schutz des Schiedsrichters. Und eigentlich hätte man sich schon denken können, wenn in der 43. Rot gegeben wird oder in der 45. Elfmeter gegen Zwickau gegeben wird, dann könnte man schon verstehen, wenn Heimfans nicht ganz so glücklich
sind. Dann sollte man zumindest auch einen Schirm zur Hand haben. Aber
ja, das sollte man auf dem Schirm haben, ne?
So. Haben wir's. Ja, aber das war ja im Internet dann häufiger auch zu lesen, ne? Soll sich nicht so anstellen und so das Trikot anziehen sollen und dann weitermachen sollen. Mein Gegenargument ist ja, oder mein Vergleich ist ja dann immer gewesen, lass dir mal in der Disco aus einem halben Meter einen Becher Bier ins Gesicht kippen. Und dann gucken wir mal, ob da alle mit allen Zähnen wieder rausgehen oder ob es da eine Schlägerei gibt.
Ja, ja.
Also,
ja. Ja, und es ist. Nein, und ich kann, muss man auch den Schiedsrichter, muss man irgendwo ein Stück weit verstehen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch in dem ersten Moment gesagt, mein Gott, wegen dem Piss, da spielt er jetzt nicht weiter oder was soll das denn? Aber je länger man drüber nachdenkt, ja, es ist doch schon wirklich eine Respektlosigkeit und eigentlich eine richtige Herabwürdigung. Und ich kann es mittlerweile total verstehen, dass der Schiedsrichter sagt, wisst ihr was, leck mich doch am Arsch. Das mache ich nicht und dann ist gut.
Ja, es ist ja nicht so, dass, also eigentlich nicht mal so, dass er einen Ermessensspielraum hat, ne? Sondern das ist
eigentlich nicht, nee.
Fest vorgeschrieben, dass bei einem Angriff auf den Schiedsrichter die Partie abgebrochen wird.
Ja, ja, das genau. Halt, dass man das als Angriff so wertet und wie gesagt, die Bilder sind uns ja alle bekannt, das ist, steht ja völlig außer der Reihe. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, ich habe es ja gerade gesagt, wir sind ja selber gebranntes Kind. Bei uns ist ein Böller geflogen, da ist ein gegnerischer Spieler, Auswechselspieler verletzt worden von Preußen Münster. Und das ist ja von der, ich sag mal, vom Effekt her ist es genau das Gleiche, sage ich mal auf gut Deutsch. Klar, der Schiedsrichter ist jetzt nicht groß körperlich verletzt worden, aber er ist angegriffen worden im weitesten Sinne. Und ja, ich habe mich so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen gewundert, warum sich das so ewig lange hingezogen hat, bis man vom DFB da überhaupt mal was gehört hat irgendwie. Klar, Ex-Schiedsrichter und so, die haben sich alle geäußert und jeder hatte seine Meinung, aber irgendwie sitzt du ja dann als Verein da irgendwie vor dem, ich sag mal, Scherbenhaufen Auswärtsspiel und du weißt, eigentlich weiß jeder, es kann nur eine einzige Lösung dafür geben. Also ich meine, du kannst das Spiel ja nicht mit 10 gegen 11 wieder neu anpfeifen, beim Spielstand von 1:1 oder so, das ist doch alles Kokolores. Du kannst ja auch nicht erwarten, dass Rot-Weiß-Essen dann nochmal da anreißt und so einen Scheiß. Nein. Das kannst du doch alles gar nicht, es gibt ja gar da keine zwei Meinungen.
Da gab es die abstrusesten Vorschläge, ne?
Ja,
10 gegen 11 tatsächlich,
ja. Ja, natürlich, also da gibt es ja keine zwei, du kannst, nee, also da hätte man einfach klipp und gleich mir gewünscht, vom DFB her, so, wir warten jetzt hier die Aussagen der beiden Vereine ab, aber eigentlich die Tendenz ist klipp und klar, die 3 Punkte gehen nach Essen, so es wäre einfacher gewesen, ne,
statt ja, vor allem zu warten. Vor dem nächsten Spiel hätte man es entscheiden können, ne?
Ja, also es ist halt ewig gewartet worden und das nährt dann ja erst recht den Boden für Verschwörungstheorien und